Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Als erstes auch von mir noch ein paar Grüße, die ich weiterzugeben habe. Einmal von Johannes und Annemarie Ullmann. Die lassen ganz herzlich grüßen. Und auch Stefan und Uta Meier, die Berit ist ja auch unter uns, auch sie haben mir ganz herzliche Grüße an die Versammlung aufgetragen. Und als wir diesen Text jetzt gelesen haben und es da am Ende heißt, zieht den Herrn Jesus Christus an. So heißt es bei mir in der Elberfelder, liebe Geschwister, was ist das doch ein kostbarer Geburtstagswunsch. Den möchte ich also auch euch ganz persönlich weitergeben. Ein kostbares Lebensprogramm, das man sich am Geburtstag besonders verdeutlichen darf, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ja, das Thema für diese heutige Stunde, was vor der 70. Jahrwoche geschehen muss. Ich habe das Thema auch schon mal woanders gehalten und da waren welche dabei, die auch hier heute mit dabei sind und die haben mich ermutigt, auch heute dieses Thema zu wählen. Und deswegen, ja, habe ich erst gedacht, es wird ja ein bisschen länger, aber mir wurde gesagt, es kann ruhig ein bisschen länger gehen, weil wir direkt übergehen nach einer kurzen Umbauphase ins kostbare Geburtstagsmahl, dass es also auch etwas länger gehen darf. Aber vielleicht wird es ja auch nicht länger, wir werden sehen. Ja, was war der Anlass für dieses Thema, was vor der 70. Jahrwoche geschehen muss? Ja, für mich war der Anlass eben die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem 12-Stämme-Volk Israel, mit dem Krieg, der ja dort jetzt ausgebrochen ist. Was in Israel am 7. Oktober geschehen ist und aktuell gerade geschieht, diese Ereignisse sind ja einzigartig seit der Staatsgründung im Jahre 1948. Wir alle sind, denke ich doch hoffentlich tief erschüttert über den diabolischen Angriff der Hamas auf das von unserem himmlischen Vater erwählte und geliebte Volk und Land Israel. Und das kam doch bei diesem Lied so zum Ausdruck. Gott liebt sein Volk. Welcher Mann hat eine größere Liebe als Gott für sein Volk? Und wir als Gemeinde des Leibes des Christus sind ja untrennbar mit dem Volk und auch mit dem Land Israel verbunden. Ganz wichtig, wenn wir die Schrift lesen, das Volk und das Land, das darf man niemals voneinander trennen. Weshalb sind wir mit Israel verbunden? Ja, ganz einfach und unmissverständlich. Deshalb unser geliebter Herr und Heiland, unser geliebtes Haupt, Christus Jesus. Er ist doch der Bräutigam des Volkes Israel. Und wir als seine Glieder sind also Teil des Bräutigams. Und hat es jemals das gegeben, dass ein Bräutigam seine Braut und zukünftige Ehefrau nicht mit inbrünstiger Liebe und Sehnsucht liebt? Hat es noch nie gegeben, ansonsten wirklich niemals heiraten. Gell? Also wenn schon im Verlobungszustand diese Liebe nicht da ist. Nein, das wäre völlig krank und abnormal. Freilich wissen heute nur die an den Herrn Jesus Gläubigen in Israel, dass sie die Braut und die Ehefrau des Christus bilden. Und weltweit sind es leider nur wenige Gläubige, die verstehen, dass die Gemeinde des Leibes des Christus niemals zugleich auch die Braut des Herrn Jesus sein kann. Nein, Israel ist durch die ganze Schrift hindurch Braut, Eheweib, Hure, Witwe und dann eben auf der Ebene des Neuen Bundes wiederum Braut und Ehefrau Jahwes. Und dem Apostel Paulus wurde eben dieses Geheimnis des Christus anvertraut, diese Sonderbotschaft, diese einzigartige Offenbarung, dass nämlich unser Herr Jesus Christus eine Vervollständigung erfährt durch die Glieder seines Leibes. Dieses Geheimnis, er das Haupt und wir die Glieder. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt, wie wir es in Epheser 1, 23 lesen dürfen. Ja, wenige aus Israel kennen heute ihren Bräutigam. Doch wir, die wir allem glauben wollen und dürfen, was geschrieben steht, wir dürfen es wissen. Jawohl, Israel, eine Erstlingsschar aus Israel, ist unsere Braut. Ganz Israel ist unsere zukünftige Ehefrau. Und deshalb haben wir als Glieder des Leibes des Christus natürlich eine brennende Liebe zu diesem Volk. Bewegt uns das zutiefst, was mit diesem Volk geschieht? Und das ist mir sehr wichtig geworden. Wir haben eine brennende Liebe zu dem Volk. Und zwar nicht erst dann, wenn dieses Volk durch das sichtbare Kommen Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit seine nationale Wiedergeburt erleben darf, sondern auch jetzt schon haben wir eine brennende Liebe zu seinem Volk, seiner Ehefrau. Und da ist mir immer die Josefsgeschichte so ein Anschauungsobjekt. Da bekommen wir so einen tiefen Eindruck der Liebe Jahwes zu seinem Eheweib. Der Josef, wie hat er sich seinen Brüdern gezeigt, als sie noch ihn nicht erkannt haben, als er ihnen sich noch nicht zu erkennen gegeben hat? Da hat er sich ihnen gezeigt als harter, als unbarmherziger Mann, der ihnen gesagt hat, merkt euch das, wenn ihr euren Bruder nicht mitbringt, dann braucht er gar nicht mehr hier aufschlagen. So haben sie es ihrem Vater berichtet. Nach außen hin ein harter, strenger Mann, doch im Herzen, liebe Geschwister, tief bewegend, wenn wir die Josefsgeschichte lesen, wie hat er für seine Brüder gesorgt? Er hat ihnen die Säcke mit Korn gefüllt, er hat ihnen das Geld oben reingelegt. Und wir wissen es, er hat es schier nicht ausgehalten, bis er sich dann endlich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat. Und da sehen wir diese Liebe, diese Sehnsucht unseres Herrn Jesus Christus, ja, nach seinem Volk. Also der Josef, er hat sich für sie verwendet, er hat für sie gesorgt, er hat sie geliebt mit inbrünstiger Liebe, längst bevor sie über ihrer Schuld völlig zerbrochen sind. Und so lieben wir Israel, beten wir für Israel, leiden wir mit Israel, wohlwissend, dass heute die wenigsten aus diesem Volk den Herrn Jesus lieben und an ihn glauben. Wir dürfen nicht in eine falsche Israel-Schwärmerei oder Euphorie hineinkommen. Nein, wir wissen, Israel ist heute noch nicht der Segensträger für die Nationen. Wir lesen in Sacharja 8, Vers 13 das Wort: Und es wird geschehen, gleich wie ihr, Haus Juda und Haus Israel, ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Und auch das wissen wir, die Drangsal Jakobs in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, die steht noch aus. Und unser Herr sagt ja von dieser Zeit in Matthäus 24, 21 und 22, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Was ist Gottes Weg mit Israel? Sie müssen in den völligen Bankrott, sie müssen in den völligen Zerbruch, genauso wie wir alle auch. Das ist der Weg unseres himmlischen Vaters mit allen seinen Erwählten und letztendlich mit seiner ganzen Schöpfung. Ja, und dann kam jetzt eben diesen Jahres am 7.10. die Meldung, genau 50 Jahre und ein Tag nach Ausbruch des Yom Kippur-Krieges am 6. Oktober 1973, damals, ja, haben Ägypten und Syrien diesen Überraschungsangriff auf Israel durchgeführt. Und diesen Jahres eben am letzten Tag des Sukkot, des Laubhüttenfestes, gelang es der Hamas, wir wissen es, in Israel einzudringen. Über 1200 Menschen wurden bestialisch ermordet. Es gab tausende Verletzte und mehr als 240 Menschen wurden als Geiseln entführt. Und das geschah nicht irgendwo, das ist ja das Bewegende, sondern innerhalb der Grenzen Israels. Innerhalb seiner eigenen Grenzen wurde Israel wie noch nie seit seiner Staatsgründung tief verwundet und gedemütigt. Und es gab wohl noch nie so viele Tote an einem Tag seit der Staatsgründung. Also zuletzt war das erst im Holocaust so, dass an einem Tag so viele aus dem Volk Israel gestorben sind. Also es liegt eine noch nie dagewesene Situation vor. Noch nie seit 1948 war Israel, so können wir es wagen, in seiner Existenz so bedroht wie aktuell. Und da fragen wir uns natürlich, wie haben wir denn das alles einzuordnen? Wie müssen wir denn das beurteilen? Und es ist ja auf der einen Seite wichtig, dass wir nicht in Spekulationen abdriften, dass wir nicht aus Tagesgeschehnissen, sage ich mal, irgendwelche Sachen ableiten, Das ist die eine Gefahr, in die man hineinfallen kann. Und die andere Gefahr ist, dass man sagt, ach, das brauchen wir alles nicht zu ernst nehmen. Das hat es schon immer mal wieder gegeben. Und ja, gehen wir einfach weiter, so wie bisher. Und da ist doch unser Wort aus Römer 13 ein Hinweis. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen. Also Paulus sagt, wir sollen die Zeit erkennen. Wir müssen also immer wieder fragen, was ist denn überhaupt jetzt, was läuft denn momentan gerade in unserer Zeit ab? Und letztendlich möge alles dazu dienen, liebe Geschwister, dass wir je länger, je mehr, ja, unseren Herrn aus den Himmeln erwarten. Und wir kommen dann am Schluss auf die praktischen Konsequenzen für uns, damit wir letztendlich den Herrn Jesus Christus anziehen, uns ihm völlig zur Verfügung stellen. Ja, also auf der einen Seite Bewahrung vor Spekulation, auf der anderen Seite Bewahrung vor geistlichem Tiefschlaf. Wie Paulus hier sagt, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Ja, lasst uns darum ringen, die Zeit zu erkennen. Und ich möchte einfach heute ja drei Punkte nennen, die im Zusammenhang mit der 70. Jahrwoche oder mit den Geschehnissen vor der 70. Jahrwoche mir wichtig geworden sind. Und ja, ich möchte, es ist mir ein Anliegen, dass wir gemeinsam das Wort bewegen und ja, auf der einen Seite eben nicht in diese Spekulation kommen, noch auf der anderen Seite ja Dinge verschlafen, sage ich jetzt mal. Es ist mir ein Anliegen, dass jeder von euch selbst das Wort bewegt, das wir heute hören, und gerne können wir ja auch dann danach noch darüber sprechen. Ja, Geschehnisse vor der 70. Jahrwoche im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Jetzt gucke ich mal, wie wir das hier hinkriegen. So, also ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ihr habt ja auch das Blatt auf dem, bei euch vorliegen. Wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir nicht in Spekulation verfallen, und gleichzeitig werden uns aber in der Schrift Dinge genannt, die auf jeden Fall nicht vor der Entrückung, ist mir ganz wichtig, aber vor allerspätestens Mitte der 70. Jahrwoche ja da sein müssen. Das Erste, das ich nennen möchte, ist der Bau des dritten Tempels. In Jerusalem muss ein Tempel gebaut werden. Das ist das klare Zeugnis der Schrift. Wir wollen dazu miteinander lesen, Daniel 9, Vers 27. Dort heißt es, und er, und damit ja, meint die Schrift den letzten Weltherrscher, das Tier aus dem Meer, nach Offenbarung 13, Vers 1, wird einen festen Bund mit den vielen, da heißt es bei mir in der Fußnote, mit der Masse des jüdischen Volkes, schließen für eine Woche. Also für die 70. Jahrwoche, so dürfen wir schon sagen, die 69. Jahrwoche, das haben wir jetzt nicht gelesen, die endet aber nach Vers 26 eindeutig mit der Kreuzigung Jesu. Hier finden wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir die Ebenen Gemeinde und Israel voneinander differenzieren müssen im Zusammenhang mit der Gemeinde, keinerlei Zeitangaben, im Zusammenhang mit dem Volk Israel ganz eindeutige Zeitangaben, weil dort steht eben in Vers 26 in Daniel 9, dass mit der Kreuzigung Jesu die 69. Jahrwoche ja ihr Ende gefunden hat. Das sehen wir auch hier. Ich möchte gerade mal gucken, ob wir das jetzt hier hinkriegen. So, ich habe es hier auf der zweiten Folie versucht darzustellen. Muss ich gerade mal gucken. Hier, Ende der 69. Jahrwoche. Mit der Kreuzigung unseres Herrn hat die 69. Jahrwoche ihren Abschluss gefunden. Und die 70. Jahrwoche, wissen wir, hat noch nicht begonnen. Und sie wird beginnen mit dem Bundesschluss, ja, der Masse des jüdischen Volkes. Und jetzt heißt es da weiter, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. zur Hälfte der Woche. Wir gehen wieder zurück. So, zur Hälfte der Woche. Also in der Mitte der 70. Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und ich lese jetzt nach Luther weiter. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Noch ein weiteres Wort aus Daniel, Daniel 11, 31. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen, und sie werden das Heiligtum, die Feste, entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Unser Herr Jesus nimmt in seiner zweiten Endzeitrede darauf Bezug. Wir lesen in Matthäus 24, 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen sehet an heiligem Orte. Wir sehen also, das hat für das Volk Israel eine außergewöhnliche Bedeutung. Im Propheten Daniel finden wir hier klare Aussagen, und der Herr Jesus nimmt in seiner Endzeitrede eben genau auf das, was in Daniel geschrieben steht, Bezug. Wir lesen hier in Daniel 11 vom Heiligtum. Der Herr Jesus spricht vom heiligen Ort. Das heißt, wir dürfen hier nicht nur an einen Opferaltar denken, sondern an einen Tempel, an einen wirklichen Tempel. Und der letzte Weltherrscher wird dort im Tempel bei den Flügeln, so verstehe ich das, im Allerheiligsten wird er den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 schreibt der Apostel Paulus, dass sich der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, in den Tempel setzen wird. Also auch hier finden wir diese klare Formulierung. Wir finden hier im Griechischen das Wort Naos, und ich habe in der Companion Bible und der Elberfelder Studienbibel nachgeschaut, wie die dieses Wort deuten, und beide haben es gleich gedeutet. Sie sagen, dieses Wort meint in diesem Zusammenhang das Tempelgebäude bestehend aus Heiligtum und Allerheiligstem. Der Apostel Paulus weist die Thessalonicher und damit auch uns ganz explizit darauf hin, was vor dem Tag des Herrn, also allerspätestens vor der zweiten Hälfte, also vor Mitte der Jahrwoche geschehen muss. Aber ich verstehe es eben so, dass das schon vorher da sein wird, also dass der Tempel nicht erst dann gebaut wird, sondern dass es schon vorher den Tempel, diese drei Stücke, die wir nennen, geben wird. Also er sagt in Vers 3 und 4, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, also der Tag des Herrn, er kommt nicht, ja. Und da müssen wir sagen, wir haben es gerade gesagt, auf der einen Seite Spekulation, auf der anderen Seite Schlafzustand, und so gibt es auch heute Stimmen oder Schriften, wo behauptet wird, dass die 70. Jahrwoche schon begonnen hätte. Und liebe Geschwister, das ist nach dem Zeugnis der Schrift nicht vereinbar, weil, ja, wo haben wir denn den Bundesschluss mit der Masse des jüdischen Volkes? Wir können also wirklich müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine falsche, auf eine falsche Spur kommen. Paulus sagt ganz eindeutig, ja, was vor dem Tag des Herrn kommen muss, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall, man kann auch übersetzen, der Weggang komme, ungeoffenbart worden sei, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Die Schrift lehrt uns also eindeutig, dass ein dritter Tempel in Jerusalem gebaut werden muss. Wie gesagt, wir wissen vieles nicht, wir müssen bei vielem noch sagen, das müssen wir sehen, wie alles werden wird, wie das sich einstellen wird. Aber wir haben ganz eindeutige Aussagen in der Schrift, was auf jeden Fall geschehen wird. Und da gehört zum Beispiel der dritte Tempel dazu. Ich lese uns dazu noch abschließend ein weiteres Zeugnis, dass es eben hier um ein Tempelgebäude sich handelt. Offenbarung 11, 1 und 2. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stabe gegeben und gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und misse nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Also wir lesen da von dem Altar, von denen, die darin anbeten, von dem Hof, der außerhalb des Tempels ist. Also von daher für mich, ich kann es nicht anders verstehen, es muss ein richtiges Gebäude sein. Das war also der erste Punkt. Was muss vor der 70. Jahrwoche geschehen? Der Bau des dritten Tempels, und dazu gehört der Bau des dritten Babels. Auch das ist etwas, was vor der 70. Jahrwoche doch in Erscheinung treten muss. Allerspätestens bis Mitte, aber wie gesagt, ich sehe es so, dass es schon vorher da sein wird, weil das einfach auch gewisse Zeiträume sind. Wir kommen gleich dann auch noch darauf, warum ich das so verstehe. Das dritte Babel muss gebaut werden. Wir wissen, in Sacharja 5 ist von diesem Weib die Rede, das inmitten des Evas sitzt. Das Eva ist ein Hohlmaß und dort ist eine Frau drin, so kann man sagen. Und dieses Weib, so sagt es der Engel dem Sacharja, ist die Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit, also nicht irgendwie ein böser Mensch oder so, sondern die Gesetzlosigkeit. Und dann heißt es in Sacharja 5, Vers 10, und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Eva? Das wurde ja verschlossen. Wohin bringen diese das Eva? Wer sind die diese? Das sind die zwei Weiber, so lesen wir da, die Flügel wie Störche hatten. Also ein ganz eindrückliches Bild. Da kommen die zwei Frauen mit Flügeln wie Störche. Sie heben das Eva hoch. Und jetzt die Frage, wohin bringen diese das Eva? Und er sprach zu mir, um ihm ein Haus zu bauen im Lande Sinear. Und ist dieses aufgerichtet, so wird es da selbst auf seine Stelle niedergesetzt werden. Dazu lesen wir Offenbarung 17, 4 bis 6. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah das Weib, trunken von dem Blute der Heiligen und von dem Blute der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Wir müssen die Bibel, wenn nicht in der Schrift ein eindeutiger Hinweis gegeben ist, wörtlich nehmen. Ist eigentlich eine komische Aussage. Wir nehmen doch alles wörtlich. Ich sage es immer, wenn ich sage, wir fahren heute nach München, dann fahren wir nicht nach Hamburg. Wieso sollte ich da jemand, oh, da hat er jetzt das gesagt, aber in Wirklichkeit meint er das. Nein, liebe Geschwister, so müssen wir die Bibel wörtlich nehmen. Es sei denn, dass uns ein eindeutiger Hinweis gegeben ist, dass sie nicht wörtlich zu nehmen ist. Und so wird eben das dritte Babel nicht irgendwo, sondern, wir haben es gelesen, um ihm ein Haus zu bauen im Lande Sinear. Es wird dort im Lande Sinear, im Zweistromland, gebaut werden. Freilich ist Babel auch ein System, ohne Zweifel, aber es ist in jedem Fall eine reale Stadt. Wir lesen in Offenbarung 17, 18, und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde. Und wir haben kennzeichnende Substantive dieser Stadt gelesen. Wir haben es schon gesagt, die Stadt ist die Gesetzlosigkeit. Sie ist die Hure. Und so verstehe ich die Schrift so, einfach auf dem Hintergrund dessen, dass wir das Gesamtzeugnis der Schrift betrachten müssen und Israel immer weiblich in der Schrift dargestellt wird. So verstehe ich die Schrift so, Babel wird das Zentrum des von seinem Gott abgefallenen Welt- und Finanzjudentums sein. Und wir haben es gesagt, wir haben eine untrennbare Liebe zum Volk Israel. Und gleichzeitig erkennen wir natürlich in diesem Volk, nicht im gesamten Volk, aber in diesem Volk erkennen wir natürlich auch dieses von seinem Gott abgefallene Judentum, und in der Endzeit wird es eben auch diese verschiedenen Linien geben. Also Babel, das Zentrum des von seinem Gott abgefallenen Welt- und Finanzjudentums. Und ich sage es mal so, wenn ich wenn ich das lese, dann fallen mir Namen ein, wie WEF, Klaus Schwab, Yuval Harari, Menschen, die, ich sag's mal so, Böses im Sinn haben. Dann fällt mir eben Babel ein. Babel, das Weltwirtschaftszentrum und Welthandelszentrum in der Endzeit, nicht irgendwo, sondern dort im Zweistromland. Es ist, denke ich, auch wichtig, dass wir das verstehen, erkennen, wo wir das Wirtschaftszentrum der Endzeit sein, nicht irgendwo, sondern ganz eindeutig dort im Zweistromland. Und es ist für mich immer wieder bewegend, wenn wir unsere Zeit betrachten, wo wir erkennen, dass ja nach einer gewaltigen Segenszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, was jetzt Deutschland, was Europa, die westliche Welt betrifft, dass wir eine Veränderung erkennen, eine Verlagerung, eine andere Richtung. Wir erkennen auch heute schon diese Entwicklung und Verlagerung der Weltwirtschaft in den Nahen und Mittleren Osten. Und wenn wir allein die ganze Energiethematik betrachten, dort gibt es Unmengen an Rohstoffen und Energie. Wir wissen um die riesigen Gasfelder, die vor der Küste Israels entdeckt wurden. Wir wissen um die riesigen Ölvorkommen in den arabischen Ländern. Also Energieprobleme dort gibt es nicht. Und zu den gigantischen Vorkommen von fossilen Energieträgern kommt ja noch fast unbegrenzte Sonnenenergie dazu. Und bei uns, die sogenannte Energiewende, die wegen der sich angeblich anbahnenden Klimakatastrophe als alternativlos dargestellt wird, sie belastet nicht nur die Bürger, vor allem ältere Menschen und sozial schwächere Menschen, sondern sie führt natürlich auch mehr und mehr zu einer Deindustrialisierung Deutschlands. Aber wie dürfen wir doch froh sein, dass wir den Experten vertrauen dürfen, die frei von Ideologie sich der Wissenschaft verpflichtet wissen. Und ihr habt es ja vor 2 Wochen real erlebt. Nur 50 Zentimeter Schnee in 2 Tagen und außergewöhnlich milde Nachttemperaturen von minus 17 Grad. Also wer jetzt noch nicht versteht, welche Stunde geschlagen hat, dem kann man wirklich nicht mehr helfen. Aber Ironie blenden wir wieder aus. Aber ich musste denken an Psalm 2, Vers 4. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Was ist der Mensch vermessen, dass er tatsächlich meint, er könnte ja das Weltklima nachhaltig beeinflussen? Er könnte wirklich es steuern, wie die Verhältnisse hier auf der Erde sind. Und dazu gehört natürlich auch viele andere Dinge, wo die Menschheit heute sich gegen die Grundordnungen der Schöpfung auflehnt und wirklich in dem Wahn lebt, hier Einfluss nehmen zu können, wenn wir nur an die Geschlechterfrage zum Beispiel denken. Wie vermessen, wie hochmütig ist eine Menschheit, die sich erdreistet, Schöpfer spielen zu wollen? Ja, also eine Verlagerung der Weltwirtschaft in den Mittleren und Nahen Osten. Und vor einiger Zeit hat mir ein Bruder, der Albrecht, hat mir mitgeteilt, dass der MBS, der Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, ja gesagt habe, dass es zu seinen Lebzeiten noch geschehen wird, dass der Mittlere Osten Europa überholen wird. Und wenn wir diese Entwicklungen sehen, da ist es für mich einfach eine Bestätigung, biblische Prophetie erfüllt sich. Wir erleben eine Veränderung. Ja, es ist anders wie die letzten Jahrzehnte. Also das war der zweite Punkt, der Bau des dritten Babels. Und jetzt kommt der dritte Punkt, Friede und Sicherheit. Was muss noch geschehen, bevor der Tag des Herrn, die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, eintritt? In Israel muss es aus allen Kanälen tönen. Friede und Sicherheit. Es muss unmittelbar vor dem Tag des Herrn eine Zeit des Friedens und der wirtschaftlichen Blüte in Israel geben. Und deswegen meine ich auch, dass das nicht nur in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche stattfindet, sondern dass es eine Zeit davor gibt, wo eben Israel, der nahe Mittlere Osten, ja ein Zentrum und auch ein Anziehungspunkt ja für die ganze Welt sein wird. Paulus schreibt den Thessalonichern in 1. Thessalonicher 5, 1-3, Und wenn wir das lesen, merken wir, der Paulus, der hat die Geschwister entsprechend unterrichtet und die haben sich mit diesen Themen beschäftigt. Er schreibt dort was, aber die Zeiten und Zeitpunkte, die Chronoi, und habe mich gefreut, wie der Heinz das vorgelesen hat, diese Kairoi, dieser Begriff steht ja auch hier in Römer 13, also dieser Zeitpunkt, diese besondere Zeit, der Zeiteinschnitt, das ist der Kairoi. Die Chronoi sind die ablaufende Zeit, der Chronometer, der läuft vor sich hin, die Uhr. Und in dieser ablaufenden Zeit gibt es Heilszeiten, gibt es Einschnitte, besondere Zeiten, besondere Termine. Und das sind die Kairoi. Und jetzt schreibt Paulus hier, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, sie, das ist das Volk Israel, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Der Tag des Herrn, ein fester Begriff, schon vom Alten Testament her. Und wenn Paulus dann sagt, im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn, wenn sie, dann ist da natürlich diese Gruppe gemeint, die es in allererster Ebene mit dem Tag des Herrn zu tun hat, nämlich mit Israel. Friede und Sicherheit. Das ist also das Dritte, was jetzt hier geschehen wird, in Israel überall zu hören, Friede und Sicherheit. Ja, liebe Geschwister, Friede und Sicherheit, das zeigt uns die momentane Situation, das hat uns die Zeit, ja, seit der Staatsgründung Israels gezeigt, noch nie war diese Formulierung kennzeichnend für die Situation in Israel. Doch Paulus sagt uns hier eindeutig, dass unmittelbar vor dem Tag des Herrn Israel in einem Zustand sein wird, der wenigstens von außen betrachtet durch die beiden Worte Friede und Sicherheit gekennzeichnet wird. Und so bekommen wir schon einen klaren Hinweis, in welche Richtung auch dieser jetzt stattfindende Krieg ja laufen wird oder wozu er dienen wird. Nämlich genau für diese drei Stücke, dass diese drei Stücke Wegbereitung sind. Ob das jetzt schon dann direkt dort übergeht oder ob es nochmal eine gewisse Zwischenzeit gibt, das mag ja dahingestellt sein, aber für mich ganz klar, dieser Krieg, der einzigartig ist bisher in der Geschichte Israels, der aufflammende Antisemitismus weltweit betrifft. Also es ist ja unbeschreiblich, für mich eben sehr bewegend, wenn wir an die Ukraine denken. Da hat jeder Verständnis, da werden Fahnen aufgehängt. Der Selenskyj, der darf überall auftreten und der bekommt Unterstützung auf breiter Front und Israel wird angegriffen und die UNO macht eine Resolution gegen Israel. Ist doch schon sehr seltsam. Da erkennen wir die geistliche Dimension. Ja, diese drei Stücke, der Bau des dritten Tempels, der Bau des dritten Babels, diese Parole Friede und Sicherheit, diese drei Stücke müssen vor der 70. Jahrwoche vorhanden sein. Und es war doch völlig klar, bis vor kurzem, weder der Bau eines dritten Tempels, noch der Bau des dritten Babels, noch zumindest ein Scheinfriede in Israel, waren bis vor kurzem denkbar. Der Bau eines dritten Tempels hätte einen Flächenbrand ausgelöst und Friede und Sicherheit weit gefehlt. Wir wissen, ein Meter hoher Zaun trennte den Gazastreifen von Israel. Und jetzt eine völlig andere Situation, quasi über Nacht. Und ich möchte es ganz offen sagen, viele von uns durften ja noch Arthur Muhl hören und ich habe ihn als Kind noch hören dürfen und habe auch einige Pläne von ihm und ich habe immer wieder Pläne von ihm angeschaut, die wurden mir auch von älteren Geschwistern zum Teil, die ja als Nachlass gegeben, und da war ich tief bewegt, eben wie er diese Zeit der 70. Jahrwoche und der Zeit vor der 70. Jahrwoche dargestellt hat. Er hat es so gesehen, dass die 70. Jahrwoche in Anlehnung an die Zeit Ägyptens damals. Er hat die 70. Jahrwoche als die sieben mageren Jahre gesehen und hat vor der 70. Jahrwoche einen Zeitraum von 7 Jahren als 7 fette Jahre gesehen und hat eben dort in diesen Zeitbereich genau diese 3 Stücke eingezeichnet in seinem Plan: Bau des Tempels, Bau Babels, Friede und Sicherheit. Und unmittelbar vor den 7 fetten Jahren hat er mit einem Fragezeichen einen 3. Weltkrieg in den Plan eingezeichnet. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass das 7 Jahre vorher sind, ich weiß es nicht. Aber dass auf jeden Fall eine Phase der wirtschaftlichen Blüte, der wirtschaftlichen Stabilität im Mittleren und Nahen Osten vorhanden sein muss, das denke ich, das können wir doch schon sagen, gerade eben aufgrund der Aussage Friede und Sicherheit. Auch auf einen weiteren Punkt möchte ich hinweisen, das kommt auch nicht von mir, das hat mir auch mal ein Bruder gesagt, das ist mir auch ja wirklich hängen geblieben. Er hat gesagt: Hör zu, Daniel, 1. Weltkrieg, Land für das Volk Israel. 2. Weltkrieg, Staat für das Volk Israel. 3. Weltkrieg, Tempel für das Volk Israel. Auch das wollen wir einfach mal im Hinterkopf bewegen, ob es ein 3. Weltkrieg ist oder was auch immer. Aber natürlich, das haben wir uns alle ja, denke ich, immer wieder gefragt. Wie kann es dazu kommen, dass ein Tempel in Israel gebaut wird? Da muss es gewaltigste Umwälzungen geben, auch gerade in der islamischen Welt. Und natürlich kann so ein Krieg oder gar ein 3. Weltkrieg dazu den Boden bereiten. Ja, Israel hat ja verlauten lassen, dass es solch einen großen Krieg wie noch nie geben wird. Und wir müssen ja festhalten, nicht nur die Hamas muss eigentlich besiegt werden, wenn es zu einem Frieden kommen soll, wenigstens zu einem Scheinfrieden, sondern wir wissen, denke ich, alle, die Hisbollah im Norden mit Hunderttausenden von Raketen und damit auch das aktuelle Regime im Iran sind eigentlich die noch viel, viel größeren Feinde Israels. Und so könnte es sein, dass der momentane Krieg sich noch gewaltig ausweiten wird und eben ein wichtiger Meilenstein. Ich denke, das ist auf jeden Fall so auf dem Weg zum 3. Tempel in Jerusalem sein wird, vielleicht sogar schon ganz konkret den Boden bereitet für den Tempelbau. Und als ich am Freitagabend gelesen habe, in einer Nachricht, dass das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome von der Hamas Richtung Tempelberg abgeschossene Raketen abgefangen hat, da musste ich einmal mehr denken, was würde geschehen, wenn eine Rakete den Felsendom oder die Al-Aqsa-Moschee treffen würde, wäre, denke ich, nicht auszudenken. Ja, wir alle kennen auch die Stelle aus Sacharja 12, wo davon steht, dass Jerusalem ja eine Taumelschale wird für alle Völker ringsum. Auch das muss irgendwann einmal in Erfüllung gehen. Und ich verstehe so, dass wir in Sacharja 12 eben eine 2-stufige Beschreibung finden. Einmal diese Taumelschale für alle Völker ringsrum und dann kommt erst später, dass alle Völker gegen Jerusalem ziehen werden. Und aus der Belagerung Jerusalems, die da in Sacharja 12, Vers 2 steht, wird doch Jerusalem gewaltig herausgerettet und Juda, es heißt dort in Kapitel 12, Vers 6, an jenem Tage werde ich die Fürsten von Juda machen, gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen in Jerusalem. Ja, für mich ist auf dem Hintergrund, so wie ich die Schrift verstehe, es zum Greifen nahe. Israel geht als Sieger aus der nun stattfindenden Auseinandersetzung hervor. Und auch jetzt sage ich mal menschlich gesprochen, hat meines Erachtens das Volk auch gar keine andere Wahl, als jetzt hier gegen die Feinde derart vorzugehen. Wenn wir daran denken, immer wieder die Forderung nach einer 2-Staaten-Lösung ist für mich völlig befremdend, wie überhaupt so etwas noch gefordert werden kann, weil wir ja gesehen hat, wo die kleine 2-Staaten-Lösung hingeführt hat und weil vor allem die den zweiten Staat bilden, sollten. Die haben ja noch nie Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung gehabt. Die haben das ausgemachte Ziel, so steht das ja in ihren Anführungszeichen Verfassungen, dass sie eben ja nicht nur das Land besitzen wollen, sondern es ist ihr Ziel, weltweit, wenn wir jetzt an die Hamas denken, die Juden zu vernichten. Also wir sehen, Israel erlebt aktuell einen Existenz- und Überlebenskampf wie noch nie seit seiner Staatsgründung. Und was für mich, wie gesagt, ich bin ein Nachkriegskind und ich habe das wenigstens noch nie bewusst so erlebt, dass jetzt, obwohl so etwas geschehen ist, weltweit so eine Koalition auch gegen Israel zu erkennen ist. Und was wird das für Gerichte für die Nationen bedeuten? Das müssen wir sehen von dem Zeugnis der Schrift. Das Wort aus 1. Mose 12, wer dich segnet, wird gesegnet, wer dich verflucht, wird verflucht. Das gilt auch heute, auch jetzt schon, wo Israel noch nicht seinen Messias erkannt hat. Und was wird das für Gerichte für die Nationen bedeuten, das sollte unser deutsches Volk am besten wissen, ja, wenn sich die Nationen frech gegen Israel erheben. Und ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wir haben ja letzte Woche einen ganz konkreten Eindruck davon bekommen, im Zusammenhang mit dem Hasan Bitmez, einem Abgeordneten des türkischen Parlaments, der ja gesagt hat, Zorn Gottes komme über Israel, und in dem Moment hat ihn der Zorn Gottes getroffen. Ich möchte die offizielle Mitteilung einer deutschen Nachrichtenplattform lesen. Kurz nachdem er seine Rede mit den Worten beendete, dass Israel nicht dem Zorn Gottes entkommen könne, fiel Bitmez auf den Boden und in Ohnmacht, wo er zunächst wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Untersuchungen hätten dort laut dem türkischen Gesundheitsministerium ergeben, dass die beiden Hauptvenen in seinem Herzen vollständig verstopft seien. Nachdem Bitmez 2 Tage lang durch Maschinen am Leben gehalten wurde, starb er. Er hat Israel den Zorn Gottes verheißen und musste selbst den Zorn Gottes erleben. Ja, also von daher sehen wir, und das ist wichtig auch für in Gesprächen, und dass wir das als Volk verinnerlichen, ja, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Das heißt nicht, dass man alles gutheißen muss, aber wenn einer einen Fluch über Israel ausspricht oder Israel vernichten will oder sagt, wir haben mit denen überhaupt nichts zu tun, wie unser, ja, wie sagt, denk oft in Deutschland, reden und gleichzeitig werden ja die Feinde Israels mit Millionen unterstützt. Ja, auf jeden Fall müssen wir doch diesen Krieg, so verstehe ich es, als Wegbereitung für diese 3 Stücke verstehen. Ja, wir kommen zu einer 2. Fragestellung. Wir haben die 70. Jahrwoche genannt und jetzt können wir natürlich fragen, wann beginnt die 70. Jahrwoche? Ganz wichtig, auf der Ebene der Gemeinde können wir nicht rechnen. Auf der Ebene Israels finden wir klare Zeitangaben in der Schrift. Und da fragen wir uns jetzt, wird uns in der Schrift eine Zeitangabe genannt, wann die 70. Jahrwoche beginnt? Und wir finden eine klare Zeitangabe. Wir haben es gelesen, der letzte Weltherrscher wird mit Israel einen festen Bund schließen für eine Woche. Das ist also eine ganz unmissverständliche Zeitangabe. Und alle in Israel, und wir haben ja gesagt, es wird wenigstens eine teilweise äußerliche Rückbesinnung auf den Gott Israels geben, auf der Ebene des Gesetzes. Und alle, die das Volk Israel, aus dem Volk Israel, die das prophetische Wort kennen, die also, sage ich mal, jetzt hier im Zusammenhang mit dem 3. Tempel sich mit dem Alten Testament beschäftigen, die werden ganz unmissverständlich doch dann erkennen, welche Stunde geschlagen hat, wenn dieser Bundesschluss stattfindet. Und auch bezüglich des Tages des Herrn finden wir ebenso eine klare Zeitangabe. Wir haben es schon genannt, Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen sehet an heiligem Orte, dann ist wirklich der Tag des Herrn da. Und der Herr Jesus sagt dann weiter, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also der Tag des Herrn, der an so vielen Stellen in der Schrift genannt wird, er beginnt Mitte der Jahrwoche, und der Bundesbruch, das Aufstellen, das Gräuels der Verwüstung, der an verschiedenen Stellen in der Schrift genannt wird, das ist der Start. Und für alle, die das prophetische Wort kennen, wird es klar sein, jetzt beginnt die 70. Jahrwoche, jetzt beginnt der Tag des Herrn. Und da fällt uns natürlich sofort das Gleichnis von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen ein. Weil da lesen wir ja auch. Was lesen wir da? Wir lesen, dass alle eingeschlafen sind. Ich lese uns Matthäus 25, 1. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampe nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Wunderbar. Alle 10 Jungfrauen haben Lampen. Die Lampe, was ist die Lampe? Es ist das prophetische Wort. Alle 10 Jungfrauen kennen das prophetische Wort. Die beschäftigen sich alle mit dem prophetischen Wort. Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Klugen und den Törichten. Wir lesen in Vers 3 und 4, die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Also, wir dürfen es doch so verstehen, die klugen Jungfrauen, sie hatten nicht nur das prophetische Wort, sondern sie hatten auch Heiligen Geist, liebe Geschwister. Wir dürfen in diesen klugen Jungfrauen doch messiasgläubige Juden sehen, die freilich nicht zur Leibesgemeinde gehören, sondern die nach der Entrückung der Gemeinde da sein werden und auf ihren Bräutigam warten. Sie warten nicht auf ihr Haupt, sie warten auf ihren Bräutigam oder auf den Bräutigam. Wir, nochmals, dass das ganz klar rüberkommt, wir warten nicht auf unseren Bräutigam, liebe Geschwister, sondern wir sind doch als Glieder seines Leibes Teil des Bräutigams. Und so warten wir auf unser Haupt, der uns in der Entrückung zu sich nehmen wird vor der 70. Jahrwoche. Wir kommen später noch drauf zu sprechen. Und jetzt heißt es da weiter in Vers 5, als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und da habe ich mich gefragt, wie haben wir denn das zu verstehen? Wie kann das denn sein, dass die da einschlafen? Und mir kam die Frage, ich möchte es einfach mal weitergeben, könnte es sein, dass in dieser Zeit der Blüte Israels, Friede und Sicherheit, könnte es sein, dass diese Rahmenbedingungen dazu dienen, dass alle einschlafen. Mir fällt auch viel auch das Wort aus dem 2. Petrus ein. Da habe ich mich immer wieder gefragt, wie ist denn das zu verstehen, weil es ist ja nicht hier von der Entrückung die Rede. Und da schreibt Petrus, 2. Petrus 3, 3 und 4, indem ihr zuerst dieses wisse, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Wir sehen hier ganz klar, der Apostel Petrus spricht hier im Zusammenhang mit dem Volk Israel, denn seitdem die Väter entschlafen sind, da geht es um Israel. Petrus spricht nicht von der Entrückung. Dieses Geheimnis wurde nur einem Apostel, dem Apostel der Leibesgemeinde, dem Apostel Paulus anvertraut. Und so spricht der Petrus von der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus zu seinem Volk. Und da gibt es dann welche, die sagen, hör doch auf, dass der Messias kommt und was weiß ich. Und alle, so könnten wir sagen, schlafen ein. Die Spötter spotten, die Jungfrauen schlafen ein. Und auf einmal muss ein Ereignis stattfinden, weil es heißt in Matthäus 25, 6, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe der Bräutigam, gehet aus ihm entgegen. Schlagartig sind alle wach. Und da ist mein Verständnis momentan so, der Bundesschluss, der Startschuss der 70. Jahrwoche lässt alle, die Lampen haben, alle, die das prophetische Wort haben, lässt alle wach werden. So haben wir also eine zweite Antwort auf unsere Frage, wann beginnt die 70. Jahrwoche? Sie beginnt um Mitternacht. Um Mitternacht wird es deutlich werden, die Zeitenwende naht. Der Bräutigam kommt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wann ist Mitternacht? Wann ist Mitternacht? Wir wissen aus Markus 13, 35, dass die Nacht in vier Phasen eingeteilt ist. Abend, Mitternacht, Hahnenschrei, Morgen. Von Abend 6 bis morgens 6. Und im Psalm 90, 4 lesen wir ganz eindeutig, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Und auch Petrus schreibt in 2. Petrus 3, 8, dass 1000 Jahre wie ein Tag sind. Mitternacht also ganz klar am Ende von zwei Nachtwachen. Mitternacht am Ende von zwei Nachtwachen. Und jetzt haben wir hier vorhin betrachtet die Zeitschiene bezüglich der Jahrwochen, eindeutig in der Schrift beschrieben, Ende der 69. Jahrwoche, das Kreuz von Golgatha, das Erlösungswerk für das gesamte Weltenall. Und jetzt kommen wir hier bezüglich der Nachtwachen. Und da dürfen wir uns erinnern, ja, was die Verheißung für Israel ist, Jesaja 60, wir sind ja in der Advents, in der Weihnachtszeit. Wir alle kennen diesen Vers, Finsternis bedeckt die Erde. Dunkel die Völkerschaften, und jetzt heißt es in Jesaja 60, 2b, aber über dir strahlt Yahweh auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und unser Herr sagt in Johannes 9, 4 und 5, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jetzt ganz, ganz einfacher, wichtiger Satz. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und für uns persönlich, liebe Geschwister, einst wart ihr Finsternis, sagt Paulus im Epheserbrief, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Bei wem der Herr Jesus im Herzen Wohnung gemacht hat, da durfte es Licht, da durfte es hell werden, und vorher ist es dort stockfinster. Und das ist das Erste, was ein Mensch irgendwann mal erkennt, wenn er erweckt wird, Menschenskinder. Ich habe immer gedacht, ich bin völlig auf dem richtigen Dampfer. Ich habe doch niemand umgebracht, ich bin doch ein feiner Kerl. Und auf einmal stellt der Heilige Geist uns unsere Verlorenheit, unseren Nachtzustand vor Augen. Ja, wir dürfen auf jeden Fall sehen, als der Herr Jesus gekommen ist, da wurde es Tag. Da leuchtete die Sonne über dem Volk Israel, liebe Geschwister. Wie wurde es hell in Israel, als der Herr Jesus dort zur Welt kam? Nach 4 Tagen, nach 4 Nachtwachen, 4000 Jahre nach Adams Fall, wurde es ganz hell in Israel, als der Herr Jesus zu seinem Volk in sein Eigentum kam. Wir wissen, als der Adam und die Eva den Garten Eden verlassen mussten, da wurde, oder mit ihrem Sündenfall, da wurde es dunkel, da wurde es dunkel. Und jetzt nach 4 Nachtwachen, nach 4000 Jahren, wurde es hell in Israel. Und es war die Frage, liebe Geschwister, wird der helle Tag kommen? Die Frage der 11 in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Das war die Frage. Es war ganz hell geworden in Israel. Der Herr Jesus, wir wissen, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren gen Himmel. Die Jünger sagen, die Emmaus-Jünger, Herr, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend. Und so war die Frage jetzt der Apostelgeschichte. Kommt der Herr Jesus wieder? Ich sag's mal nach dem geoffenbarten Gotteswillen. Das war die Frage für die Apostel, für die 11 Apostel damals kurz vor der Himmelfahrt. Herr, stellst du in dieser Zeit im Israel das Reich wieder her? Und wir lesen ja am Anfang der Apostelgeschichte dieses wunderbare Zeugnis. Der Herr Jesus hat den 11 einen Intensivunterricht über das Königreich gegeben. Da hat er ihnen kein Wort von der Gemeinde gesagt. Da hat er sie über das Königreich für Israel, hat er sie unterrichtet. Und jetzt war das die Frage: Herr, stellst du in dieser Zeit im Israel das Reich wieder her? Und das war eben die Frage: Wird der Herr in dieser Zeit, also zur Zeit der Apostelgeschichte, wiederkommen und sein Reich aufrichten? Wird der helle Tag kommen? Vorher natürlich die 70. Jahrwoche, ganz klar, war ja verheißen und der Tempel ist ja auch noch gestanden. Das war die Frage und wir wissen es, nein, es wurde nicht Tag, vielmehr wurde es immer dunkler über Israel. Das Verstockungsgericht brach über dieses Volk herein. Und das habe ich hier so versucht, da farblich in diesem Übergang darzustellen. Da war noch ein heller, war es noch ganz hell am Pfingsten, wunderbar. Nationale Erweckung in Israel, Tausende wurden gläubig, wunderbare Zeichen des Königreichsanbruchs. Und es wurde aber ganz schnell wieder dunkel. Es wurde dunkel in Israel und parallel zu dem Hereinbrechen des Verstockungsgerichtes offenbarte, ja, Gott dem Apostel Paulus ein Geheimnis, das er von den Äonen und Generationen in sich verborgen hielt. Das Geheimnis des Christus und seiner Leibesgemeinde. Das ist unser Anliegen und wir wollen es sagen. Hoffentlich gehört jeder von uns dazu, dass er sagt, der Herr Jesus ist in mein Herz hineingekommen, es ist hell geworden, es ist Licht geworden. Ich darf ein Kind Gottes, ein Glied am Leibe des Christus sein. Und wo es noch nicht ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, da darf es geschehen. Ja, also parallel zum hereinbrechenden Verstockungsgericht wird das Geheimnis des Christus und seiner Leibesgemeinde geoffenbart. Kurz war es Tag geworden. Wir finden dieses Wort im Jesaja. Ausspruch über Duma aus Seir ruft man mir zu. Wächter, wie weit ist's in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter spricht, der Morgen kommt. Super, der Morgen kommt. Aber jetzt geht's weiter. Und auch die Nacht. Und in der Elberfelder heißt eine Fußnote, das heißt ein Morgenschimmer und gleich wieder Umnachtung. So könnten wir die Apostelgeschichte sehen. Hell ist geworden, aber es war nur ein Morgenschimmer und dann wieder Umnachtung. Es war ein Anbruch, liebe Geschwister, ein Morgenschimmer. Der Herr Jesus kam in der Apostelgeschichte in dieser Zeit nicht wieder zurück auf die Erde und so wurde es wieder Nacht in Israel. Die Sonne ging unter und ich habe es hier versucht darzustellen, die Nacht beginnt. Also wann hat die Nacht begonnen? Bitte jeder möge selber das Wort prüfen. Die Nacht beginnt ganz eindeutig, wenn der Herr Jesus nicht mehr auf der Erde ist, dann ist es Nacht. Und so könnten wir sagen, die Nacht begann mit ja, der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus, da ist es wieder dunkel geworden. Oder kam mir eben der Gedanke, wenn wir diese Zeit der Apostelgeschichte als Übergangszeit sehen, dann könnten wir auch sagen, die ganze Zeit der Apostelgeschichte war es Abend und erst am Ende als Paulus in Rom, in Apostelgeschichte 28, dann den ersten der Juden dort sagt, das Verstockungsgericht aus Jesaja 6 ist jetzt völlig hereingebrochen, dann ist es erst Nacht gewesen. Also einfach ein Gedanke, immer schwierig, wenn man was zu Papier bringt. Vielleicht sieht man es mal ein bisschen anders, ich habe auch schon manches wieder anders geschrieben wie seit dem Oktober, oder ergänzt. Aber deswegen einfach mal das als Gedanke. Ja. Das war also die Fragestellung mit Mitternacht. Es war jetzt völlig klar am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus in Rom angekommen ist, es ist Nacht geworden in Israel oder eben auch schon vielleicht mit der Himmelfahrt, wie wir es sehen wollen. Und wenn es heißt, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen, dann wären das eben 2000 Jahre nach Himmelfahrt oder 2000 Jahre nachdem der Paulus in Rom eingetroffen ist und dann auch der Tempel zerstört wurde, da wurde es Nacht. Und was geschieht um Mitternacht? Ein folgenschweres Ereignis, von dem wir in Daniel 9, 27 lesen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Dieses Ereignis ist initial und alle wachen auf. Der Bundesschluss Für eine Woche, so verstehe ich es, ist das große Geschrei und markiert die Mitternacht. Und wir lesen es eindeutig in Daniel 9, 24. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, um die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, um Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Ja, also wenn die 70. Jahrwoche rum ist, halt, da bin ich jetzt wieder auf dem Falschen, muss ich wieder zurückgehen. Wenn die 70. Jahrwoche rum ist, dann kommt der helle Tag. Dann kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit und es wird ganz hell werden. Und wir wissen, nach der Mitternacht kommen also nicht noch einmal 2000 Jahre dritte und vierte Nachtwache, sondern das habe ich da versucht darzustellen, die dritte und vierte Nachtwache. Der Herr Jesus sagt ja, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde niemand gerettet. Diese Zeit ist verkürzt, diese dritte und vierte Nachtwache auf zweimal 3,5 Jahre. Und das ist wiederum diese unbeschreibliche Gnade unseres himmlischen Vaters, dass 3,5 Jahre furchtbarer Gerichtszeit, 1000 Jahre herrlicher, heller Tag des tausendjährigen Reiches gegenüberstehen. Und das finden wir immer wieder in der Schrift. Ich möchte uns ein Beispiel nennen, 2. Mose 20, 5 und 6. Denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern. Und jetzt finden wir eine Zeitangabe. Am dritten und am vierten Gliede derer, die mich hassen. Die Hälfte davon 3,5. Oder die Mitte davon 3,5. Und jetzt geht's weiter. Und der Güte erweist nicht aufs dritte und vierte Glied, sondern auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Wir sehen die Gnade unseres himmlischen Vaters. 3,5 Jahre Tag des Herrn, 1000 Jahre Friedensreich. Ganz gewaltig. Wir kommen zum Schluss und wollen Konsequenzen für uns, die Glieder seines Leibes, ableiten. Wir haben betrachtet, was vor dem Beginn der 70. Jahrwoche geschehen muss. Wir haben betrachtet, so wie ich es verstehe, wann die 70. Jahrwoche beginnt. Und die Stücke, die wir betrachtet haben, die haben alle mit Israel zu tun. Und jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, ja, die Entrückung. Wir haben, was ist jetzt mit der Entrückung? Wann wird sie sein? Und das Ganze, was hier wir jetzt betrachtet haben, möge doch dazu führen, dass wir jetzt nicht hier Gedanken und Modelle entwickeln, sondern das natürlich auch, dass wir das wissentlich aufnehmen, aber dass wir diese lebendige Sehnsucht nach dem Kommen unseres Herrn und Hauptes haben. Wir können und wollen und dürfen den Zeitpunkt der Entrückung nicht berechnen. Aus der Schrift wissen wir eindeutig, der Gemeindehaushalt, dieser einzigartige Kairos in der großen Heilsgeschichte unseres himmlischen Vaters, das Geheimnis des Christus, er das Haupt und wir die Glieder. Dieses Geheimnis, ganz wichtig, ist nicht gebunden an das 12-Stämme-Volk Israel. Aus beiden Menschheitsgruppen, 12-Stämme-Volk Israel, Nationen, eine ganz neue Körperschaft, der Leib des Christus. Und deshalb konnte weder der Beginn des Gemeindehaushalts berechnet werden, noch kann der Abschluss des Gemeindehaushalts berechnet werden. Vielmehr ruft Gott in dieser Zeit aus beiden Menschheitsgruppen, dem 12-Stämme-Volk Israel einerseits und allen Völkern und Nationen andererseits, seinem Sohn eine Leibesgemeinde heraus. Dieses Geheimnis wurde, ohne dass jemand das irgendwie geahnt hätte, so möchte ich es mal sagen, wurde nach der 69. Jahrwoche, haben wir gelernt aus Daniel 9, Kreuzigung des Herrn, 69. Jahrwoche zu Ende, wurde nach der 69. Jahrwoche dem Paulus geoffenbart. Und wenn wir es nicht mit Rechnen und Zahlen zu tun haben, dann ist es für mich klar, dann wird dieses Geheimnis auch vor der 70. Jahrwoche zum Abschluss gebracht. Also wir können sagen, das Geheimnis nach der 69. Jahre geoffenbart findet seinen Abschluss vor der 70. Jahrwoche. Und ganz wichtig, es bedarf keiner äußeren Ereignisse, ganz wichtig, die notwendig wären, dass die Entrückung stattfinden könnte. Nein, der Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi, das habe ich versucht hier so darzustellen. Der Tag Jesu Christi, der kann jederzeit beginnen, liebe Geschwister. Er beginnt, so lesen wir es in 1. Thessalonicher 4, was geschieht zuerst? Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Damit beginnt, das ist der Startschuss für den Tag Jesu Christi. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und dafür, liebe Geschwister, haben wir keinerlei Veranlassung auf Basis der Schrift zu sagen, oh, da müsste aber noch das und jenes müsste da noch vorher stattfinden. Und so ist es mein Anliegen auch durch diese Stunde, dass wir uns doch zubereiten lassen für diesen Tag und sein Erscheinen, das Erscheinen unseres geliebten Herrn und Hauptes, je länger, je mehr herbeisehnen, wie wir es in 2. Timotheus 4, Vers 8 lesen dürfen. Ja, und im Zusammenhang mit diesem Tag Jesu Christi, da finden wir so viele Ermahnungen des Apostels Paulus. Und es ist gewaltig. Was sagt uns denn Paulus? Was haben wir denn gelesen? Sagt er, oh, jetzt ist bald die Entrückung. Ihr Jungen, ach, macht doch doch keine Gedanken mit Schule und Ausbildung. Ist eh alles für die Katz. Ja. Heiraten, auch braucht man doch alles nicht mehr. Wir müssen jetzt hier wirklich, es geht nur noch ganz kurz, ja, ich meine, es geht nur noch ganz kurz, aber das wäre die falsche Konsequenz. Was sagt uns Paulus im Zusammenhang mit dem herannahen Sehen des Tages Jesu Christi, des Tages des Herrn, also Tag Jesu Christi, die Entrückung, Tag des Herrn, 70. Jahrwoche, die Zeit für Israel und die Nationen, die Gerichtszeit. Was sagt uns Paulus? Ganz alltägliche Dinge, die heute hier jetzt in unserer Stunde stattzufinden haben. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern ziehe den Herrn Jesus Christus an und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Was sollen, müssen, dürfen wir angesichts dieser Ereignisse, die vor unseren Augen stattfinden, die uns zeigen, wir kommen in die Endspur hinein, in die Endphase. Zu was sollen sie uns anreizen? Lasst uns, das möchte ich als letzten Punkt nennen, lasst uns. Noch eine weitere Stelle, 1. Thessalonicher 5, 4 bis 11. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag, und da haben wir ja gelesen, da spricht er vorher vom Tag des Herrn, wie ein Dieb ergreife. Also die einen, Frieden, Sicherheit, ein plötzliches Verderben. Wir nicht, liebe Geschwister, für uns ist das nicht so. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Und jetzt kommen wieder Formulierungen, die in der Elberfelder Übersetzung mit »Lasst uns beginnen«. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein. Angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Erwartung der Seligkeit, der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Ist für mich auch so ein ganz klares Zeugnis. Nein, das ist was für, wo die Gemeinde außen vor ist. Die ist da nicht hineingewoben. Die Entrückung findet vor der 70. Jahrwoche statt, so verstehe ich das. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf dass wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, und jetzt kommt ein ganz kostbares Wort. Zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Was ist die Botschaft angesichts dieser Dinge, die wir betrachten durften? Es sei, wir wachen oder schlafen, wir wollen und dürfen zusammen mit ihm leben. Dort am Kreuz auf Golgatha hat unser himmlischer Vater ein für alle Mal Frieden gemacht durch das Blut seines Sohnes. Da hat er das ganze All mit sich versöhnt, das auf der Erde, das in den Himmeln. Und nicht irgendwer oder nicht irgendwelche Menschen und Mächtigen entscheiden über die Welt- und Heilsgeschichte. Nein, sie wurde auf Golgatha ein für alle Mal entschieden. Kein Geschöpf entscheidet über den Ausgang der Dinge, sondern vielmehr, nachdem der Sohn, unser Herr Jesus Christus, sein Blut vergossen hat. Und wir lesen im Jesaja, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Und seitdem der Vater in der Auferstehung und Erhöhung seines Sohnes dieses Werk als vollgültig bestätigt hat, seit Kreuz und Auferstehung ist es völlig klar, alles bezahlt, alles versöhnt, der Tod ist besiegt, der Herr Jesus ist der Erstling der Entschlafenen, der Erstgeborene aus den Toten und er, der jetzt alle Schlüssel und alle Totenbehältnisse und Totenbereiche hat, kann auf- und zuschließen, wann und bei wem er will. Und jedes Geschöpf wird dahin geführt, dass es dort auf Golgatha seine Bankrotterklärung unterschreibt, sagt, jawohl, ich bin der Mann, ich bin schuldig, ich habe den Tod verdient, aber du hast mir, ja, hast für mich bezahlt, hast mich sogar mit hineingenommen in deinen Tod und deine Gerechtigkeit, ja, das darf jetzt meine werden. Und jetzt lesen wir hier bei Paulus zusammen mit ihm. Das gilt nur heute für die Glieder seines Leibes, zusammen mit ihm. Wir finden hier das Wort Sünd. Wir dürfen heute schon zusammen mit ihm, unserem geliebten Herrn und Haupt, leben und ihn aus den Himmeln erwarten. Und was bedeutet es? Ein Wandel als Kinder des Lichts. Bei der Vorbereitung musste ich denken, das bedeutet ganz einfach, was ich nicht im hellen Tag machen kann. Das kann ich auch, das sollte ich vielleicht gar nicht tun. Vor anderen dran. Es muss nicht jeder alles sehen, das ist ganz klar, aber ein Wandel im Licht, das bedeutet, ich mache nicht irgendwelche verborgenen Dinge und sage, oh, das sieht mich niemand. So wie der Achan, der hat gesagt, da nehme ich mir was weg, gell, das sieht jetzt niemand. Das ist alles offenbar geworden. Wir sind Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Lasst uns in der Einfalt zu unserem Herrn den Weg gehen. Und nicht nur die Jungfrauen sind eingeschlafen, auch wir stehen in der Gefahr, einzuschlafen, nicht mehr klar zu sehen. Paulus fordert auf, lasst uns wachen und nüchtern sein, der Wandel im Licht. Und da werden ganz klare Dinge genannt, nämlich keine Schwelgerei, keine Trinkgelage, keine Unzucht, keine Ausschweifung. Wir wissen alle, um was es geht, liebe Geschwister. Das ist der Wandel im Licht, dass wir diese Dinge nicht praktizieren, dass wir uns absondern, dass wir davon fliehen. Und ich meine, es gibt auch eine geistliche Unnüchternheit, dass wir meinen, wenn wir ein erhebendes Gefühl haben, dann preisen wir Gott, liebe Geschwister. Auch das meine ich, da müssen wir erkennen, was sagt uns die Schrift, was ist Lobpreis, wenn wir unseren Leib darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, das sei euer Gottesdienst, sagt Paulus in Römer 12, Vers 1. Lasst uns wach stehen als Sklaven und Kriegsleute Christi Jesu. Und wir haben den wunderbaren Brustharnisch des Glaubens und den Helm der Erwartung des Heils, der Errettung. Also wenn meine Sinne und Gedanken auf diesen Tag Jesu Christi ausgerichtet sind, dann wird mein Denken auch bewahrt. Und jetzt noch zum Schluss, noch ein Punkt, was er uns sagt, nicht in Streit und Neid. Liebe Geschwister, wer von uns ist frei davon? Selbst untereinander, unter uns Gläubigen? Ich nicht. Immer wieder Neid, Eifersucht, Streit, liebe Geschwister, sind Gedanken, die aufkommen können. Und da schreibt Paulus, das sind die Dinge, die wir angesichts des kommenden Tages ablegen dürfen. Kolosser 3, 13 schreibt Paulus, einander ertragend und euch gegenseitig Gnade erweisend, wenn einer Klage hat, wider den anderen. Wie auch der Christus euch Gnade erwiesen hat, also auch ihr. Haben wir Klage gegeneinander? Geben wir einander Grund zur Klage, liebe Geschwister? Selbstverständlich, alles andere wäre Schwärmerei. Wir werden alle aneinander schuldig. Und deshalb sagt Paulus, erweist einander Gnade, so wie es der Herr Jesus getan hat. Er hat uns alles vergeben. Und ganz wichtig, wann hat er es uns vergeben? Als wir noch Sünder waren. Und so gilt es auch für uns, dass wir einander Gnade erweisen, auch wenn der andere noch gar nicht kommt und sich entschuldigt. Alle diese Stücke, alle diese Ermahnungen fasst Paulus zusammen, und damit bin ich wieder ganz am Anfang, mit dem Wort aus Römer 13, 14, zieht den Herrn Jesus Christus an. Mögen wir das je länger, je mehr tun. Amen. Wir beten. Ja, und dafür danken wir dir, geliebter himmlischer Vater, dass du uns in deinem Wort so klare Aussagen machst, dass wir erkennen dürfen, die Berufung Israels als dein auserwähltes Volk, als deine Braut, als dein Eheweib. Und dass wir erkennen dürfen, Herr Jesus, unsere Berufung als Glieder an deinem Leibe. Und wie ja beide Heilskörperschaften zusammengehören und letztendlich dir zur Verfügung stehen bei der Herausführung aller Gottesverheißungen, bei der Umsetzung, Verwirklichung, ja, der Todesüberwindung im gesamten Weltenall. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese Botschaft und dass du uns auch in deinem Wort, in deinem prophetischen Wort, doch ganz klare, ja, Zaunpfähle, Abschnitte zeigst, wo wir erkennen dürfen, wie die Zeit voranschreitet, welche Stunde geschlagen hat. Und so wollen wir dich bitten, dass wir die Zeit recht erkennen, dass wir aufwachen vom Schlaf und dass wir diese Dinge praktizieren, die Paulus uns nennt, dass wir dich anziehen und dass wir all das ablegen, was nicht zu dir passt. Herr, das mögest du schenken. Und wir dürfen auch heute an dein geliebtes Volk und Land Israel denken und für sie bitten, für sie eintreten. Ja, wir wollen dich bitten, dass du für sie streitest, dass du ihnen Weisheit, Geistesleitung schenkst, den Regierenden, den Militärs, auch jetzt schon, wo sie noch gar nicht wissen, wer sie letztendlich leidet und wem sie eigentlich ihre Bewahrung und ihre Siege zu verdanken haben. Auch und wir dürfen flehen im Besonderen für die messianischen Juden, die Geschwister, die auch dort in der Armee den Dienst tun. Herr, wir wollen dich bitten, dass sie ein Zeugnis für dich sein dürfen und dass auch dieser Krieg dazu dienen darf, dass die Gemeinde auch aus Israel herausgerufen wird. Und wir dürfen es ja wissen aus der Offenbarung, dass mancherlei Heilskörperschaften, Gruppen aus Israel auch zubereitet werden nach der Entrückung, ja, und gläubig werden dürfen an dich. Und wir danken dir, dass auch dazu diese Not, die jetzt in Israel da ist, dienen darf. Und wir wollen dich bitten, Herr Jesus, komme bald und hole uns die Glieder deines Leibes zu dir und bereite uns je länger, je mehr zu auf diesen Tag. Amen. Amen.